Hallo und guten Morgen. Moin moin nach Hamburg. Mein Name ist Julia Becker. Ich bin die Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, zu der, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, auch das Hamburger Abendblatt gehört. Und heute habe ich die große Freude, Marcel Becker und seinem Podcast Becker am Morgen zur 100. Folge zu gratulieren. Ganz ehrlich, ich war schon ein bisschen irritiert, als es ein neues Podcast-Format bei Funke geben sollte mit dem Titel Becker am Morgen. Habe ein bisschen gehofft, dass es eine neue Plattform für mich sein könnte. Aber natürlich weiß ich, dass wir mit einem solchen Radioschwergewicht wie Marcel Becker die deutlich bessere Option gewählt haben. Und so bin ich wahnsinnig stolz und froh, einen Namenskollegen zu haben, der für uns in Hamburg mit diesem besonderen Podcast viele Hörerinnen und Hörer jeden Morgen erreicht. Also herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team von Becker am Morgen und ich freue mich auf weitere 100 Folgen.
Becker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Die 100. Episode. Danke an Julia Becker für die Jubiläumsbotschaft. Und das Danke kommt natürlich vom gesamten Team. Und natürlich danke an Sie, liebe Podcast-Freunde. Danke dafür, dass Sie uns jeden Tag sozusagen mitnehmen. Sie hören uns im Auto, in der Bahn, beim Spazierengehen oder aber geht ja auch ganz entspannt zu Hause. Großartig. Was haben wir für heute vorbereitet? Wir, das sind Sebastian Günther, unser Producer, und ich, Marcel Becker. Als erstes sprechen wir über eine neue, Achtung, Sie können sich gleich aufregen, über eine neue Verbotsidee der Grünen. Aber Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie bei dieser Idee sagen, Daumen hoch. Außerdem tut sich was bei der Hardag. Die Flop-Saison von 2023 soll sich nicht wiederholen. Die Verlässlichkeit wird deutlich steigen. So lautet zumindest der Plan. Wir checken nochmal bei den Fans des Genderns nach, warum sie scheinbar gegen alle Umfrageergebnisse immun sind. Oder nehmen die Befürworter die Anti-Gender-Haltung in der Bevölkerung überhaupt nicht wahr? Zum Einstieg aber das wichtigste Thema überhaupt. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Das wichtigste Thema ist das Wetter. Wir starten jetzt.
Here comes the sun. Here comes the sun. It's all right.
Schnell checken, wie das Wetter wird, denn der Frühling steht vor der Tür. Scheinbar. Einmal rückversichern und zwar bei Hamburgs besten Meteorologen Frank Böttcher. Das wird doch heute richtig gut, oder?
Ja, Marcel, es ist tatsächlich so, wie du vermutest. Die Temperaturen erreichen frühlingshafte Werte. Heute bekommen wir das erste Mal 17 Grad in diesem Jahr und damit den wärmsten Tag seit dem 14. Oktober des letzten Jahres. Das sind genau 5 Monate auf den Tag genau. Da war es das letzte Mal so angenehm temperiert. Heute also ein richtig schöner Frühlingstag bei uns in Hamburg.
Frank Böttcher, danke. Also alle raus heute und viel Spaß. Übertreibe ich, wenn ich sage, viele Menschen, vielleicht sogar sehr viele Menschen, reagieren aktuell auf Vorschriften, Vorgaben, Anweisungen oder Verbote sehr, sehr sensibel. Sprich, sie fühlen sich zunehmend bevormundet. Aber ich glaube, bei der nun folgenden Idee könnte es mehr Zustimmung geben als normalerweise. Die Grünen in Harburg wollen, Punkt, Punkt, Punkt. Viele Hörer möchten jetzt schon ausschalten, aber bitte geben Sie uns eine Chance. Unser Redaktionsleiter für Harburg und Umland ist in der Leitung, Jan-Erik Lindner. Hier kommt nämlich der ungewöhnliche Vorschlag. Aber du bringst uns, lieber Jan-Erik, erstmal auf den nötigen Stand, um mitzureden.
Ich war im ersten Moment auch ein bisschen überrascht, aber je länger man drüber nachdenkt, desto sinniger wird das eigentlich. Die haben sich also ausgedacht, ein Nachtfahrverbot für Mähroboter, also diese klassischen automatischen Rasenmäher, wie sie hier im ländlicheren Raum überall rumfahren.
Aber da geht es nicht um Lärm.
Nein, da geht es nicht um Lärm. Die machen ja wirklich wenig Geräusche, muss man sagen. Das macht sie aber auch so ein bisschen tückisch. Es geht tatsächlich um die Tierwelt, die heimische. Unter anderem um Igel, Lurche, Blindschleichen, aber auch um Spinnen und Gasthüpfer und all so etwas.
Ja, und diese Mähroboter kennen ja im Anführungszeichen keine Gnade. Die fahren einfach drüber, wenn da was liegt. Und das ist wohl speziell, müsstest du vielleicht nochmal den Hintergrund schildern, Jan-Erik, bei Igeln ist es ein ganz besonderes Problem.
Bei Igeln ist das ein Riesenproblem. Zum einen sind Igel mittlerweile ja auf der Liste der demnächst vermutlich gefährdeten Arten zu finden. Und Igel, die hauen ja nicht ab, die bleiben ja sitzen und kugeln sich ein. Dem Hund und dem Fuchs und Co., die merken dann, dass sie da keine Chance haben. Aber so ein Mähroboter ist das halt total wurscht. Der mäht einfach weiter. Und das verträgt so ein Igel nur ausgesprochen schlecht, wie Bilder zeigen.
Da würde ich fast sagen, aber Jan-Erik, das ist auch der Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe gar keinen Garten. Ich würde sagen, könnt ihr nicht wieder so einen normalen Rasenmäher nehmen? Aber ihr Gartenbesitzer seid von diesen Mährobotern schon ziemlich begeistert, oder?
Also tatsächlich sind, glaube ich, wirklich immer mehr Menschen von diesen Mährobotern sehr begeistert. Die sparen ja auch wahnsinnig viel Zeit. Also wenn du jetzt auch noch Kinder hast und Hobbys und arbeitest, dann mäht dir so ein Roboter halt den Rasen, wo du ansonsten eine Stunde oder zwei investieren musst, je nachdem, wie groß der Garten ist. Ich persönlich habe noch keinen. Wenn ich das jetzt so sehe und lese, dann werde ich mir auch keinen anschaffen. Ich mache das per Hand und ist auch immer eine schöne Stunde zwischendurch mal Entspannung. Einfach mal ein bisschen hin und her gehen und gerade ausgucken. Das verträgt man ja auch ganz gut.
Sag mal, Jan-Erik, die politischen Auswirkungen von so Antrag angenommen, der wird in der Bezirksversammlung angenommen. Könnte ja sein. Ist das denn tatsächlich bindend, aber nur für Harburg, nehme ich mal an?
Man könnte sozusagen ein bezirkliches Verbot aussprechen. Die Frage ist natürlich, wieso was dann geahndet werden kann. Ne? Es wird ja keiner rumlaufen und Rasenmäher-Roboter-Einsätze nächtlich kontrollieren. Deshalb ist das mit der Kontrolle natürlich schwierig. Die CDU empfiehlt, vielleicht appelliert man eher an die Vernunft und sagt, Leute, lasst die Dinger doch einfach abends in der Garage oder im Schuppen oder wo auch immer die dann stehen, in ihrem Käfig und macht das tagsüber. Da ist die Gefahr nicht ganz so groß, wenn ihr denn solche Mähroboter habt.
Ja, Jan-Erik, und da bin ich tatsächlich hin und her gerissen. Normalerweise gehöre ich auch, sage ich ganz ehrlich, zu der Fraktion, die sagt, oh, noch ein Verbot. Habt ihr denn keine anderen Probleme? Es gibt immer so viele Ideen für Verbote und manche werden ja auch tatsächlich umgesetzt, dass du sagst, wollt ihr uns komplett bevormunden? Da habe ich für viele Menschen Verständnis in bestimmten Situationen. Hier würde ich tatsächlich sagen, ich kann so eine gewisse Vernunftslinie in dieser Idee durchaus entdecken. Glaubst du denn, dass es dazu kommt?
Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Bezüglich kann man sowas bestimmt machen. Ich glaube, das ist auch eher ein Ansatz, das in die Öffentlichkeit zu bringen, dieses Thema. Ne? Einfach darauf hinzuweisen und zu sensibilisieren. Leute, denkt dran, was ihr damit anrichtet.
Also Jan-Erik, zum Schluss können wir uns beide doch aber darauf einigen, dass wir sagen, selbst wenn das jetzt keine Vorschrift wird, muss es ja auch nicht immer, weiß ich. Aber der Appell an die Menschen da draußen, die so einen Mähroboter haben, bitte lasst das Ding nach Dunkelheit nicht fahren, oder?
Würde ich sofort unterschreiben, absolut. Und wir sind da auch einig mit dem Naturschutz, mit dem Tierschutzbund. Und tatsächlich auch mit Händlern, die sagen, pass auf, die tatsächlich Ratschläge geben, wenn du so ein Teil kaufst. Wir haben hier ein großes Gartencenter im Süden. Dort bekommst du für gewöhnlich den Tipp mit auf den Weg, mach es tagsüber und eben nicht abends, um die Natur nicht über die Gebühr zu schädigen.
Hab gerade mal gegoogelt. Als Bewohner einer Wohnung bin ich in diesem Punkt komplett ahnungslos. Was kostet so ein Mähroboter überhaupt? Gartenbesitzer wissen das natürlich, aber da geht ja auch fast alles bei diesen Dingern. Von 600 bis 20.000 Euro hat jedenfalls meine sehr oberflächliche Recherche eben ergeben. Danke an meinen Abendblatt-Kollegen Jan-Erik Lindner. Schöne Grüße nach Harburg. Wer in 2023 eine Harak-Fähre benutzen wollte, fühlte sich hier und da an die Deutsche Bahn erinnert. Denn die Fähren über die Elbe waren jetzt nicht gerade die Definition von zuverlässig. Aber das soll sich drehen und zwar ins Positive. Abendblatt-Lokalreporter David Walter, gib doch bitte als erstes einen schnellen Überblick, was da im letzten Jahr tatsächlich los war.
Genau, im letzten Jahr gab es bei der Harak viele Ausfälle, einfach wegen Personalmangels. Viele Leute sind gegangen. Der Senat hatte die Ausfallquote zuerst bei knapp über 2% angegeben, musste das aber korrigieren. Es waren eigentlich fast 8% und damit 18 Mal mehr als im Vorjahr.
Ja, darüber haben wir ja im Abendblatt auch des Öfteren berichtet und das war für die Fahrgäste und vor allem für die Pendler natürlich eine Höllenbelastung. Stehst da und das Schiff fährt nicht, weil du hast ja keine andere Möglichkeit, um denn sozusagen überzusetzen. Wie sieht denn die Lösung jetzt aus? Was verbessert sich?
Es gibt eigentlich zwei Lösungen. Einmal wurde mehr Personal eingestellt, der Beruf wurde attraktiver gemacht und es wurden neue Schiffe angeschafft.
Oh, mit der Nachricht hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Also Sie haben richtig investiert. Neue Schiffe, wie viele?
Genau, drei neue Schiffe. Das erste kommt ab Mai und die anderen beiden im Laufe des Jahres.
Eine Linie steht aber möglicherweise vor dem Aus. Da werden jetzt alle, die mit den Harak-Fähren fahren, erstmal sagen, was ist es meine Linie? David, welche ist es?
Das ist die HBEL zwischen Blankenese und Kranz. Und zwar kostet da ein Gast die Harak im Schnitt 40 Euro und sonst sind das 1,40 Euro bis 8 Euro.
Aber ich nehme mal an, das liegt daran, dass da so wenig mitfahren.
Genau, es fahren im Schnitt nur 5 Gäste pro Schiff mit und im Winter gibt es manchmal mehr Personal auf dem Schiff als Fahrgäste.
Ja gut, kann ja jeder nachvollziehen, wenn da keiner mitfährt, warum soll man die Linie betreiben? Aber natürlich die paar Passagiere, über die wir eben gesprochen haben, David, wird es denn für die eine Alternative geben?
Es gibt jetzt gerade schon Alternativen durch eine HVV, das dauert dann 5 bis 15 Minuten länger oder die Verbindung wird neu angebunden über Finkenwerder.
Für alle, die sagen, das ging mir jetzt zu schnell, ich muss das alles nochmal schwarz auf weiß sehen, Kein Problem. Einfach den entsprechenden Artikel von unserem Lokalreporter David Walter anklicken, natürlich auf abendblatt.de. Kommen wir in unserer Gesellschaft beim Thema Gendern nochmal auf einen grünen Zweig? Oder stehen sich die beiden Lager weiterhin so unversöhnlich gegenüber? Also, wir hier bei Bäcker am Morgen versuchen das Thema ja von allen Seiten zu beleuchten. Deshalb heute auch der zweite Teil unseres Interviews mit Dirk Herdrampf. Er engagiert sich beim Bündnis Die Mitgemeinden. Und da ist der Name Programm. Wir steigen an folgender Stelle wieder in unseren Talk ein. Dirk sprach gestern davon, dass sich seiner Meinung nach der Begriff die Studierenden durchgesetzt hätte. Dem würde ich widersprechen. Dieser Begriff hat sich meiner Meinung nach null durchgesetzt. Also im täglichen Sprachgebrauch jedenfalls nicht. Außerhalb der Uni und außerhalb von Künstlerkreisen sagt niemand die Studierenden. Dirk, ich gehe noch weiter. Sie als Germanistikstudent werden aber mein folgendes Argument wahrscheinlich gleich zerpflücken. Aber wenn es ums Gendern geht, ist es nicht so, dass sich Sprache in der Regel von unten nach oben durchsetzt und nicht umgekehrt von oben nach unten?
Naja, also durchgesetzt ist, wann hat sich was durchgesetzt? Also ich finde, wenn die Studentenwerke, wie zum Beispiel in Thüringen, anfangen, sich umzubenennen in Studierendenwerk, dann finde ich schon, dass zumindest jetzt das nicht völlig neu ist, durchgesetzt. Und dann zum Beispiel ist es ja auch so, der Duden ist nun mal so, er beschreibt ja Sprachgebrauch, und wenn der Duden anfängt, Dinge aufzunehmen, dann heißt das nur, genügend Menschen verwenden es, sodass der Duden das aufnimmt. Der Duden ist ja nichts, was sagt, so ist richtig oder falsch, sondern eigentlich bildet der Duden ja ganz oft ab, in dem, was er aufnimmt, das verwenden Menschen. Und Sprachwandel, was ist denn Sprachwandel von oben? Also wir sind, also wir jetzt als Mitgemeinde, wir sind eine Initiative von Sozialverein, wir haben eine Kollegin, die sich in der Frauenarbeit engagiert, wir sind der Landesfrauenrat, ich mache das aus Interesse und komme aus der Verwaltung. Na klar, ich habe einen Hochschulabschluss, ich bin jetzt, also, aber was heißt denn von oben? Also wir sind doch nicht oben, wir sind doch irgendwie interessierte Hamburger BürgerInnen mit Hochschulabschlüssen, ohne Hochschulabschlüsse, mit viel Geld, meistens eher weniger Geld. Also dieses, wir sind doch nicht oben, also uns, wir sind doch nicht, also ich, was ja, heißt
ich,
das denn
von ja, okay, oben? Ich versuche das zu beschreiben. Mhm. Ich glaube, dass das Problem beim Gendern ist zum einen sicherlich, dass Menschen sich daran stoßen, wie es sich anhört, wie es sich liest, kann durchaus sein. Ich glaube aber, dass vielen Menschen, und das ist, glaube ich, bei diesen Themen dann immer das Problem, dass das Gefühl entsteht, ich werde bevormundet, spricht jemand mit mir in einer Art und Weise, wie ich das nicht will. Und ich drehe das einmal um. Sie gehen ja sehr offen durch die Welt und sprechen ja da Dinge an, die ja erstmal absolut wichtig sind. Also wir müssen sensibel sprechen. Also da müssen wir uns überhaupt gar keine zwei Meinungen zu haben. Das ist ja völlig klar. Aber wundert es Sie nicht manchmal zumindest, dass Sie sagen, wenn wir hier zusammenreden und wir gucken uns die Umfrageergebnisse an, man kann natürlich immer sagen, Umfrage sind alles Quatsch, aber irgendwie setzt es sich ja doch als Tendenz durch, dass die Menschen an sich erstmal sagen, und vor allem auch Frauen, wir lehnen das Gendern ab. Und dann sind wir ja fast schon bei der Initiative, die hänge ich aber gleich ran. Erstmal nur die Frage, wundern Sie sich nicht über diese Umfragen und dass sich da an diesen Umfragewerten auch nichts verändert?
Also das Thema ist einfach komplex. Also wie ich gucke da aus einer akademischen Brille drauf. Ich habe das studiert, hatte das ultimative Privileg, mich da Monate meines Lebens mit zu beschäftigen. Dass das viele Leute nicht haben, verstehe ich total. Und dass es anstrengend ist, auch weil es einfach eine Veränderung bedeutet. Aber gerade deswegen habe ich oft das Gefühl, diese Umfragen sind so verkürzend und die Leute haben aus 100 Milliarden guten Gründen nicht die Zeit, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen, haben aber das diffuse Gefühl, wie Sie es ja auch beschreiben, dass Ihnen da was vorgeschrieben wird. Und das, den Impuls verstehe ich dann total zu sagen, ich will mir nichts vorgeschrieben bekommen. Das ist ja aber meist gar nicht so. Die wahrgenommenen Sprachverbote sind ja nur wahrgenommen und nicht real. Und das ist, also ich finde das deswegen gar nicht so verwunderlich, weil es einfach, wie wir ja auch sagen, wie uns ja klar ist, das Thema wird ja ganz oft, das Thema gendersensibler Sprachgebrauch, wird ja gerade von rechten und populistischen Kräften thematisiert. Also diejenigen, wir sind ja jetzt eine der wenigen Initiativen, die wir auch kennen, die das positiv besetzen wollen. Meistens wird es ja von denen, die was dagegen haben, thematisiert. Und deswegen kommt mit dem Thema immer natürlich eine gewisse Perspektive, die das ja doof findet. Und das ist das, was sich transportiert, weil wenn ich mich mit dem Thema nicht beschäftige, dann habe ich vielleicht nur ganz kurz irgendwie die Meldung wahrgenommen, Sprachverbote oder Uni verbietet jetzt irgendwas, was dann wieder verkürzt ist. Das ist ein mediales Problem auch. Aber also mich wundern die Umfragewerte nicht und gut, dass sie sich verändern. Ich weiß gar nicht, also das ist, glaube ich, auch noch gar nicht so lange her, dass es diese Umfragen gab. Aber wir wollen natürlich mit unserer Initiative auch dafür sorgen, dass sich da ein bisschen was tut.
Ja, das finde ich absolut ehrenwert, wenn Sie sagen, das ist für uns ein Thema und ich glaube, damit können wir die Gesellschaft verbinden. Aber ich gehe noch mal einen Schritt weiter, weil Sie eben gesagt haben, populistisch und von rechts. Ich halte das für eine gewagte These, weil sich laut allen Umfragen auch die Wähler der Grünen mehrheitlich gegen das Gendern aussprechen. Das nur mal nebenbei. Aber wie fühlen Sie sich dann, wenn ausgerechnet in der Stadt, in der Sie sich so engagieren, eine Initiative gestartet wurde, die heißt Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung und möglicherweise, es ist alles Theorie, aber möglicherweise sich tatsächlich am Ende durchsetzt. Mich erinnert diese ganze Diskussion damals an die verkorkste Schulreform, wo viele Politiker völlig überrascht waren, wie nachher die Abstimmung ausgegangen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier ähnlich ist. Wie viel Sorgen haben Sie vor dieser Initiative?
Vielleicht noch, mag sein, dass die WählerInnen der Grünen das mehrheitlich auch blöd finden, aber die engagieren halt, die machen dann halt keine Volksinitiativen, sondern die Volksinitiativen, die dann kommen werden, werden von der CDU oder vom Verein für deutsche Sprache unterstützt, der jetzt erst ein Mitglied rausgeworfen hat, weil es in der Remigrationskonferenz teilgenommen hat. Also egal. So, nee klar. Das ist der Punkt, wo wir angesetzt haben, wo wir gesagt haben, wir sind doch alle HamburgerInnen und die Leute, die wir so kennen und die Blasen, in denen wir uns bewegen, die finden gendersensiblen Sprachgebrauch gut. Und das ist irgendwie merkwürdig, dass die Initiative jetzt sagt, ganz Hamburg ist dagegen oder wir haben so viele Unterschriften und los geht's. Das war ja auch so die Initialzündung, warum wir uns, eine der Initialmotivationen, warum wir uns zusammengefunden haben. Und weil wir auch gesagt haben, nee, wir können eben nicht für ganz Deutschland sprechen oder wir können nicht, Umfragen beziehen sich ja ganz oft auf ganz Deutschland. Aber wir können hier in Hamburg ein Zeichen setzen und können sagen, wir sind Hamburgerinnen und Hamburger und wir finden das gut und wir bringen weitere Vereine dazu oder weitere andere Organisationen, die auch sagen, wir finden das auch gut. Wir finden, also wir, genau hier können wir jetzt irgendwie zeigen, nee, es gibt noch eine andere Position als die Volksinitiative markiert. Und natürlich machen wir uns auch Sorgen, weil das was ist, was wir nicht wollen, was die Volksinitiative oder jetzt vorschlägt. Deswegen, das ist natürlich auch eine Motivation für uns, uns zu engagieren und das sichtbarer zu machen, dass es eben auch eine Gegenperspektive gibt. Also natürlich macht uns das Sorgen. Ich frage mich dann immer auch so ein bisschen, ob es ein Thema ist, das so viele Leute mobilisiert, dass sie dann auch wirklich dagegen unterschreiben oder vielleicht so, also da frage ich mich auch immer so ein bisschen, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, das mir sehr wichtig ist. Ich weiß aber, dass das eine kleine Position ist und dass die meisten Menschen sich mit dem Thema, glaube ich, gar nicht beschäftigen. So, also insofern frage ich mich auch so ein bisschen, ob es insofern sinnvoll ist, so eine Volksinitiative anzustreben, als ob das ein riesiges Thema wäre. Da sehe ich nämlich zum Beispiel einen Unterschied zur damaligen Schulreform, weil man, glaube ich, einfach, also wenn man sich anguckt, die Personen in Hamburg, die Kinder im schulpflichtigen Alter haben, die da betroffen waren, ist, glaube ich, sehr, sehr viel größer als die Leute, die entweder extrem für das Gendern sind oder extrem dagegen.
Also da war so zwischendurch ein Part, bei dem ich leichte Probleme hatte. Wenn die Zuordnung rechts, wie soll ich sagen, automatisch in einem Atemzug mit Populismus genannt wird, das kann sein, das kann auch nicht sein. Siehe links und Populismus. Vielleicht nur eine Befindlichkeit von mir. Auf jeden Fall sehr interessant, dieser Einblick zum Thema Gendern. Danke an Dirk Hertram vom Bündnis Die Mitgemeinden. Drehen wir das Thema heute nochmal einen Tacken weiter. Ich habe Abendblatt-Kollegin Elisabeth Gefeller ins Studio geholt. Sie ist Volontärin bei uns in der Redaktion und 25 Jahre alt. Elisabeth, du bist ein Fan des Genderns. Genderst du auch im täglichen Leben oder versuchst du zumindest daran zu denken, dass du gendern willst, aber es gelingt nicht immer?
Also ich versuche zu gendern, auch im alltäglichen Sprachgebrauch, also immer beide Formen zu nennen. Mit dem Innehalten, das mache ich meistens nicht so, also Sternchen quasi mitsprechen, aber beide Formen. Und das hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile habe ich mir das ganz gut angewöhnt und finde das auch gut so, beide Formen zu nennen.
Wie viel Gendern kannst du denn in deine Arbeit hier als Journalistin, als Schreiberin einbringen?
Das kommt tatsächlich ein bisschen aufs Ressort drauf an.
Ja. Ich
durchgehe ja verschiedene Ressorts und jetzt zum Beispiel die letzten Monate war ich in der Kultur und da ging das sehr gut. Also es ist natürlich, man muss unterscheiden in der Überschrift, da verwende ich dann doch oft das generische Maskulinum, weil es einfach zu viel Platz einnehmen würde, beide Formen zu nennen. Aber im Text versuche ich entweder beide Formen zu nennen oder eine neutrale Form, zum Beispiel Mitarbeitende statt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder manchmal, was ich auch mache, ist abwechselnd die männliche Form und die weibliche Form zu benutzen, dass einfach beides präsent ist im Text.
Abendblatt-Volontärin Elisabeth Gefeller, tausend Dank. Bäcker am Morgen, unser Podcast, ist jetzt rund 3,5 Monate auf dem Markt. Und heute, wie am Anfang erwähnt, feiern wir so ein kleines Jubiläum, die 100. Episode. Ist doch ganz cool, oder? Natürlich fragen wir uns, wie der Podcast bei unserem Boss ankommt, Lars Haider, unser Chefredakteur im Studio. Ich bin hier so in Jubellaune, Lars. Zu Recht, dürfen wir weitermachen? Wird es auch morgen eine Episode geben?
Ja, ich hoffe sehr. Ich hoffe wirklich sehr. Weil wenn wir die jetzt absetzen würden, würde ich mir selber am meisten schaden, weil ich ein riesiger Fan von Bäcker am Morgen geworden bin. Tatsächlich, es ist tatsächlich im Moment, das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt beim Hamburger Abendblatt bin, es ist mein Lieblingspodcast geworden und ist auch das, was aus meiner Sicht so ein bisschen gefehlt hat in Hamburg, sich mit den Themen mal so zu beschäftigen, dass man Spaß hat, dazuzuhören, dass es nicht nur ein reiner Nachrichtenpodcast ist. Ursprünglich war ja mal so gedacht, machen wir so eine Art Nachrichtenpodcast, ein bisschen verlängert. Das ist ja aber nicht, sondern es ist viel, viel mehr. Und ich kann für mich sagen, dass ich jeden Podcast von Anfang bis Ende höre und zwar tatsächlich ritualisiert, nämlich morgens, nachdem ich aufgestanden bin und mich dann entweder auf dem Weg in die Redaktion mache oder auf den Weg zum Bäcker oder die Kinder wegbringe. Und dann sind es immer diese 20 Minuten, genau 22, 23, die ich Bäcker am Morgen höre.
Was würdest du uns denn dem gesamten Team von Bäcker am Morgen empfehlen? Mehr Matthias Iken oder mehr Lars Haider im Podcast?
Weder noch. Ich merke ja, dass es bei euch eine große Begeisterung für Matthias gibt. Und ja, das sind dann so die Momente, das ist auch für mich dann wichtig, wo ich auch mal abschalten kann. Nein, ich freue mich immer, wenn es irgendwie jemanden gibt, der Arbeit für Matthias hat. Das ist nicht verkehrt. Ja, sonst sitzt er so rum.
Wer den Newsletter aus der Abendblatt-Chefredaktion abonniert hat, der weiß, die Sticheleien zwischen Lars Haider und seinem Stellvertreter Matthias Iken sind nicht ernst gemeint, aber sie sind legendär und sehr unterhaltsam. Und für uns gilt, Glück gehabt. Wir dürfen weitermachen. Jetzt noch unsere Zusammenfassung der Meldungen, die wir nicht ausführlich behandeln konnten. Und wir hören uns dann morgen wieder. Ich sage danke, Lars. Zum Glück bis morgen. Bye, bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Am Hamburger Flughafen wird heute wieder gestreikt. Den ganzen Tag lang legen die Beschäftigten der Sicherheitskontrollen und in den Servicebereichen die Arbeit nieder. 141 Flüge fallen aus. Damit die Maschinen morgen da sind, wo sie hingehören, fliegen sie zwar die geplanten Strecken, aber eben ohne Passagiere. Nach einem Angriff auf einen Mann am Jungfernstieg sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Wie die Beamten jetzt mitteilten, wurde der 39-Jährige bereits vor gut einer Woche von zwei Jugendlichen attackiert. Nach einem Streit sollen ein 19-Jähriger und eine 16-Jährige auf ihn losgegangen und ihn mit Tritten am Kopf verletzt haben. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme bekommt 1 Millionen Förderung vom Bund. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat 2 Millionen Euro genehmigt. Das Geld soll in die Einrichtung eines Begegnungszentrums und in die Sanierung eines ehemaligen Verwaltungsgebäudes fließen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.